SWR Kultur. Glauben.
Dort einfach mal kurz einen Moment innezuhalten und zu sagen, hey, ich stehe hier neben Menschen, ich weiß nicht, welchen Job sie haben, aber es interessiert mich auch nicht. Ich weiß nicht, welche Ideologie sie haben, aber das interessiert mich auch nicht. Ich weiß nicht, welche Nationalität, welche religiösen Hintergründe, welche beruflichen Hintergründe. Es ist mir alles egal.
Die Hajj zusammen mit der Umrah, also mit der kleinen Pilgerfahrt, ist die zweitwichtigste Einnahmequelle für Saudi-Arabien nach dem Ölgeschäft. Es sind etwa 12 bis 15 Milliarden US-Dollar pro Jahr, was man allein durch den Religionstourismus, wie es ja dann genannt wird, auch einnimmt.
Die Reise ihres Lebens. Vorbereitungen auf die Hajj 2025. Eine Sendung von Sabine Brütting.
Über 5000 Kilometer trennen Stuttgart von Mekka und der Kaaba, der heiligsten Stätte des Islam. Jedes Jahr machen sich zwischen 1 und 2 Millionen Menschen auf den Weg, um die große Pilgerfahrt, die Hajj, zu machen. Denn einmal im Leben sollte möglichst jeder Muslim und jede Muslimin diese Reise unternehmen. So sagt es der Koran. Für viele ist es nicht nur ein Trip, es ist die Reise ihres Lebens.
Wir sind auf der Reise und irgendwann.
Und diese Reise beginnt für Gül Meryem und Bayram Çalışkan erstmal ganz profan. Mit dem richtigen Schuhwerk. Vor ein paar Tagen sind die beiden 25-Jährigen aufgebrochen zur Hajj, der großen islamischen Pilgerreise. Eigentlich wohnen sie in Neuhausen bei Stuttgart. Und sie haben sich für die Hajj ausgerüstet, denn auf der Hajj muss man viel laufen.
Ich habe mir Sandalen gekauft, falls ich Sandalen anziehen möchte. Extrem bequeme, die speziell für die Hajj sogar produziert wurden. Und ich habe mir vor 2 Monaten Sneaker gekauft, damit ich da noch richtig reinlaufen kann, die sich auch meiner Fußstruktur und meinem Gehen angepasst haben und dementsprechend werde ich die auch mitnehmen.
Das ist eine gute Idee, denn die Entfernungen zwischen den einzelnen Stationen der Hajj sind teilweise sehr groß. So liegen zwischen der großen Moschee in Mekka und dem Berg Arafat gut 25 Kilometer, die die Pilgerinnen und Pilger zu Fuß gehen. Gül Meryem und Bayram haben schon vor Wochen angefangen, sich für diese Anstrengungen fit zu machen.
Aktuell haben wir uns immer vorgenommen, dass wir nach jeder Mahlzeit einmal hier so ein bisschen um die Ortschaft rumlaufen. Abgesehen davon gehen wir auch aktiver ins Fitnessstudio, um einfach nur ein bisschen körperlich darauf sich vorzubereiten. Ich war Anfang des Jahres in Istanbul und Istanbul ist für mich die Stadt, in der viel gelaufen wird. Und da ist mir aufgefallen, dass das Laufen mir auch Spaß macht. Da war der Rekord bei knapp 30.000 Schritten. Und das war so ein bisschen so das Pre-Hajj. Also ich habe mir da quasi meine Schuhe schon ein bisschen oder meine Füße ein bisschen eingelaufen. Ist jetzt schon ein paar Monate her, aber ich bin da gute Dinge.
Zusätzlich zu den weiten Wegen wird in diesem Jahr die große Hitze wieder eine Herausforderung für die Pilgerinnen und Pilger werden. Im Juni kann die Mittagstemperatur in Saudi-Arabien schon mal um die 50 Grad Celsius betragen. Doch warum begeben sich einmal pro Jahr Millionen von Menschen auf diese anstrengende Reise? Und warum wollen Gül Meryem und Bayram auch dazugehören?
Ich habe gesagt, ey, lass mal eine Umrah machen. Es wäre mal gut, dass wir uns mal wieder resetten können und einfach mal wieder die Nähe zu Gott aktiv spüren können, noch aktiver. Und dann haben wir uns irgendwann entschieden, letztes Jahr, Ende Oktober, Anfang November war es, haben gesagt, warum sollen wir nur die Umrah machen, also die kleine Pilgerfahrt, und machen nicht gleich die große, wir sind ja noch sehr jung. Und von vielen Leuten habe ich gehört, dass es am sinnvollsten ist, wenn man das im jungen Alter macht. Und wir haben dann die Pflicht zum einen erfüllt und wir finden unseren religiösen Anker wieder aktiv.
Bayram nickt, als seine Frau Gül Meryem von ihren Plänen berichtet. Seit 3 Jahren sind die beiden verheiratet. Sie sind ein gutes Team, hören sich gegenseitig aufmerksam zu, ergänzen sich gegenseitig. Religion ist ihnen wichtig, ebenso soziales Engagement. Für das Muslimennetzwerk Stuttgart helfen die beiden mit, eine Ausstellung über muslimisches Leben im Stuttgarter Rathaus im kommenden Jahr auf die Beine zu stellen. Wir sitzen am Esstisch in ihrer Wohnung in Neuhausen. Es gibt Gebäck und Kaffee. Draußen ziehen die Flugzeuge im Tiefflug vorbei. Der Stuttgarter Flughafen ist in unmittelbarer Nähe. Ihren Alltag in Deutschland werden sie für diese Reise komplett hinter sich lassen. Alltag, das sind bei den beiden Jobs als Beamtin bei der Stadt Stuttgart und als Ingenieur. Der Glaube spielt aber auch in ihrem Alltag eine wichtige Rolle. Gül Meriem nützt zum Beispiel ihre Mittagspause zum Beten, Bayram zwischen Meetings auch einfach mal einen leeren Konferenzraum.
Gerade insbesondere in stressigen Situationen ist es immer so ein Punkt oder immer so eine, ja, so eine Art Rückzugsort, wo man einfach nur für sich ist und bisher für sich unter sich mit Gott und hat man quasi die Möglichkeit, dass man da sich abkotzen kann, sich für alles bedanken kann und. Also man hat da so diesen Safe Space, den man nur für sich hat und in den keiner intervenieren kann.
Auch in ihrer Wohnung sieht man, dass der Glaube wichtig ist. Auf dem Sideboard steht beispielsweise eine arabische Kalligrafie. Die Schriftkunst hat einen besonderen Stellenwert im Islam, weil sich Gläubige kein Bild von Gott machen sollen. Also haben die Muslime im Mittelalter die Schriftkunst perfektioniert. Aus dem Regal zieht Gül Meriem jetzt ein kleines rosafarbenes Büchlein.
Ich habe mir so ein Büchlein geholt. Das ist so ein Bullet Journal im Prinzip, wo ich drin habe, wie die Hajj abläuft, ein paar Verse, ein paar Worte des Propheten.
Man kann sich das auch ein bisschen wie ein Tagebuch vorstellen, weil ja. Man hat auch dort die Möglichkeit, in aller Ruhe, wenn man quasi vor der Kaaba steht. Das Beste, was man machen kann bei der Kaaba, ist, dass man die umrundet, umkreist. Das Zweitschönste ist, dass man dort betet. Und das Drittschönste, was man dort machen kann, ist einfach nur dort stehen, sitzen und die Kaaba anschauen. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man die Zeit hat und einfach nur dort verweilt und nur die Kaaba sich anschaut, dass dann gewisse Gefühle hochkommen oder dass mal irgendwelche Bittgebete nochmal aus tiefstem Herzen herauskommen. Und gerade dieses Buch ist so richtig schön, dass man auch so ein bisschen seine Gefühle niederschreibt, weil alles, was niedergeschrieben wird, ist verweilt. Und selbst wenn man dann Jahre später dann wieder in das Buch reinschaut oder auch kurze Zeit danach, erinnert man sich immer wieder und frischt quasi diese Erinnerung einfach nochmal auf.
Weil es nicht ganz einfach ist, sich die einzelnen Stationen in der Hajj zu merken, sind sie in Gül Meriems Bullet Journal noch einmal wie auf einem Brettspiel dargestellt. Startpunkt ist die Kaaba in Mekka. Mekka, für Muslime ist diese Stadt der Dreh- und Angelpunkt ihrer Religion. Hier soll der Prophet Mohammed geboren worden sein, hier soll er einen Teil seiner Offenbarungen verkündet haben. Die Kaaba, ein schwarzes Gebäude in der großen Moschee, ist das wichtigste Heiligtum im Islam. Doch seine Wurzeln reichen in die vorislamische Zeit zurück, als die Menschen auf der arabischen Halbinsel noch unterschiedliche Götter verehrten, sagt Religions- und Islamwissenschaftler Dennis Halft von der Universität Trier.
Die Kaaba ist ein Gebäude, das auch einen Innenraum hat. Dieser Innenraum wird auch hin und wieder betreten. Da gibt es ein Ritual zur Reinigung dieses Innenraumes. Und wenn wir der Prophetenbiografie folgen, die ja schriftlich überliefert ist, dann hat auch Mohammed diesen Raum betreten, um die dort vorhandenen Götterstatuen zu zerschlagen, was er also da mit einem Stock getan haben soll. Ausgenommen eine Jesusfigur, eine Jesusstatue, wohl aus Frömmigkeits- und Pietätsgründen soll er die ausgespart haben. So zumindest überliefert es eben Ibn Ishaq, der Autor der Prophetenbiografie. Allerdings haben wir da auch nur eine spätere Überlieferung, Abschrift dieser Quelle.
Halft sagt, der Islam habe die vorislamischen Rituale, wie das siebenmalige Umrunden der Kaaba gegen den Uhrzeigersinn, aufgenommen und in einen islamischen Kontext eingebettet. Dazu gehöre auch die Vorstellung, dass die Kaaba von Abraham erbaut worden ist. Betrachte man die einzelnen Rituale der Hadsch, zeige sich darin auch eine Erinnerung an die biblischen Erzählungen von Abraham, der im Islam Ibrahim heißt. Abraham hat mit unterschiedlichen Frauen zwei Söhne, Isaak und Ismail. Ismail wird mit seiner Mutter Hagar von Abraham in die Wüste geschickt, wo sie verzweifelt nach Wasser suchen. Die Rituale der Hadsch erinnerten daran, so Halft.
Im Prinzip kann man sagen, dass die einzelnen Elemente des Rituals, also eine Reaktualisierung an sich, erinnern an die Geschehnisse von Abraham und Hagar sind, zum Beispiel das Wandern zwischen den bei Mekka gelegenen Bergen, so etwa 25 Kilometer vor Mekka auf der Ebene Arafat. Und dieses Umherwandern zwischen den Bergen erinnert zum Beispiel daran, dass Hagar sich von Abraham trennen musste, sie in der Wüste war, dort mit Ismael nach Wasser gesucht hat und auch hier ihr eine Quelle aufgezeigt wurde. Und dieses Wandern auch und dieses Umherstreifen zwischen den zwei Punkten versucht eben dann auch spirituell diese Bewegung und dieses Empfinden zu aktualisieren, das nachzuempfinden und das eben auch als einen spirituellen Akt der Annäherung an diesen Willen Gottes und dieses sich eingeben und einfügen in den Willen Gottes nachzuvollziehen.
Im Koran gibt es viele Stellen, die sich auf die Pilgerfahrt beziehen. Eine der wichtigsten ist die Sure 22, die auch Al-Hajj heißt.
Und damals, als wir dem Abraham die Stätte des Hauses, der Kaaba, als Wohnung anwiesen und ihm die Verpflichtung auferlegten, geselle mir nichts als Teilhabe an meiner Göttlichkeit bei und reinige mein Haus für diejenigen, die die Umgangsprozession machen und andächtig im Gebet stehen und die sich verneigen und niederwerfen. Und ruf unter den Menschen zur Wallfahrt auf, damit sie entweder zu Fuß zu dir kommen oder auf allerlei hageren Kamelen reitend, die aus jedem tief eingeschnittenen Passweg daherkommen.
Für Musliminnen und Muslime beginnt die Hajj aber schon vor dem ersten Umrunden der Kaaba in Mekka mit dem sogenannten Ihram. Ein Weihezustand, zu dem es auch gehört, bestimmte Kleidung zu tragen. Besonders für die Männer gibt es hier genaue Vorschriften, erklärt Bayram.
Das ist wie zwei Badetücher, welche keine Nähte haben dürfen. Und das eine bindet man sich auf der Bauchhöhe und bedeckt sich den unteren Bereich des Körpers und fixiert das Ganze mit einem Gürtel, dass es festhält. Und mit dem anderen Gewandstück wird dann der Oberkörper größtenteils abgedeckt. Und so ist man dann ready und kann dann loslegen, ja.
Die erste Station ist dann die Kaaba in der großen Moschee in Mekka. Die Pilger umrunden sie 7-mal gegen den Uhrzeigersinn. Tawaf heißt dieses Ritual. Daran schließt sich der Gang zwischen den Hügeln Safa und Marwa in der Nähe von Mekka an. Genau hier wird die Suche nach Wasser von Hagar und Ismael nachempfunden. Danach übernachten die Pilger in Mina, einem Vorort von Mekka, bevor sie am nächsten Tag zum Berg Arafat weitergehen. Hier wird bis zum Sonnenuntergang gebetet, der Koran rezitiert und um Vergebung für die eigenen Sünden gebetet. Die darauffolgende Nacht wird in Musdalifa im Freien verbracht. Dort sammeln die Pilger Kieselsteine, die sie am nächsten Tag benötigen. Am darauffolgenden Tag geht es weiter nach Mina, wo mit den Kieselsteinen symbolisch der Teufel gesteinigt wird. Drei Säulen unterschiedlicher Größe sollen den Teufel darstellen. Auf jede der drei Säulen werfen die Pilger 7 Kieselsteine. Weil so viele Menschen bei der Hajj unterwegs sind, sind es eigentlich keine Säulen mehr, sondern eher Wände. Das Gebäude, in dem sie sich befinden, hat mittlerweile 5 Stockwerke und ähnelt von außen einem riesigen Parkhaus. Am Tag nach der Steinigung des Teufels wird ein Tier geopfert. Damit beginnt das islamische Opferfest. Dann schneiden sich die Pilgerinnen und Pilger die Haare. Die Männer rasieren sich den Kopf und die Frauen schneiden sich die Haare mindestens 1 Zentimeter ab. So symbolisieren sie den Abschluss der Pilgerfahrt und die Rückkehr in den irdischen Zustand. Eine letzte 7-malige Umrundung der Kaaba beendet die Pilgerfahrt.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
All das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Regelwerk in Koran und Sunna, einer großen Sammlung von Überlieferungen über den Propheten Muhammad. Die Hajj ist verpflichtend einmal im Leben für jeden Muslim, der sich die Reise leisten kann. So besagt es der Koran in Sure 3, Vers 97.
Und die Menschen sind Gott gegenüber verpflichtet, die Wallfahrt nach dem Haus zu machen, soweit sie dazu eine Möglichkeit finden.
In Deutschland gibt es in diesem Jahr Pauschalangebote ab ca. 5.000 Euro pro Person. Heute ist Saudi-Arabien bequem mit dem Flugzeug erreichbar. In früheren Jahrhunderten waren die Menschen teilweise monatelang unterwegs nach Mekka, das damals schon ein Wallfahrtsort war. Und dessen Anziehungskraft weit über die Kaaba hinausreicht, sagt Religions- und Islamwissenschaftler Dennis Halft von der Universität Trier.
Es war einmal schon vor einigen Jahren, dass wir von Jidda nach Riad geflogen sind. Und wenn man sich dem heiligen Bezirk von Mekka nähert, also man überfliegt es nicht, sondern nähert sich dem aus der Ferne, dann wird es aber im Flugzeug auch angezeigt, zumindest bei der saudischen Airline. Und spannend war zu sehen, was machen denn die Menschen? Denn die Menschen haben angefangen zu beten auf dem Boden des Flugzeuges, so wie man das aus der Moschee eben kennt. Und allein schon diese physische Nähe zu dem Heiligtum zu haben, hat also die Menschen motiviert zu beten. Und das war ein sehr spannender, spiritueller Moment.
Die Hajj ist eine religiöse Pflicht für Muslime und eine besondere spirituelle Erfahrung. Sie bringt auch eine starke Verbindung zu Musliminnen und Muslimen aus aller Welt mit sich. Und natürlich auch eine starke Verbindung zur islamischen Geschichte und zur Lebensgeschichte des Propheten Muhammad, sagt Gülmeriem.
Es ist wie wenn man zum Beispiel Harry Potter liest und auf einmal gerade in der Winkelgasse ist. So in etwa kann ich das beschreiben. Ich lese die Geschichte, ich lese, wie er gelebt hat, wie manche Sachen passiert sind. Aber wenn ich wieder vor Ort bin und die ganze Hintergrundinformation habe mit, was ist passiert, wo ist er geboren, wie war sein Geburtshaus, das Geburtshaus steht nämlich dort noch, kann ich mir das einfach anders reproduzieren und fühle den Spirit ganz anders.
Jedes Jahr versammeln sich in Mekka in diesen wenigen Tagen bis zu 2 Millionen Menschen. Um diese Menschenmassen bei der Pilgerreise unterbringen zu können, wurde schon in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts eine riesige Zeltstadt in Mina, einem Vorort von Mekka, gebaut. Die große Moschee in Mekka wird beständig erweitert und soll am Ende der momentanen Erweiterung 2 Millionen Menschen fassen können. Eine U-Bahn-Linie, die nur während der Hadsch in Betrieb ist, soll die Menschenmassen schneller an die unterschiedlichen Orte bringen. Selbst der Flughafen im nahen Jidda ist Teil dieser Hadsch-Infrastruktur, sagt Professor Dr. Ulrike Freitag. Sie leitet das Leibniz-Institut Moderner Orient in Berlin und hat Saudi-Arabien schon viele Male bereist.
Es gibt in Jeddah einen riesigen Hajj-Terminal, der getrennt ist von dem normalen Terminal und wo die Hajj-Gruppen dann schon jeweils in den zuständigen Gruppen landen und dann eben auch warten müssen, bis sie nach Mekka weiterreisen. Das passiert überwiegend in Bussen, aber zunehmend auch, und das ist eine der großen Erleichterungen, jetzt mit dem Zug. Aber auch das ist alles sozusagen vorher schon relativ fest geplant und getaktet. Und dann sind natürlich die Gruppen nummeriert, die Busse nummeriert. Also man bemüht sich tatsächlich, so ähnlich wie man das auch aus Rom kennt, wo die Leute dann mit ihren Schirmchen rumlaufen, um zu indizieren, das ist unsere Gruppe. Genauso ähnlich muss man sich das vorstellen.
Um den großen Andrang an Menschen bewältigen zu können, wird die Infrastruktur um die Hadsch immer ausgeklügelter. Saudi-Arabien vergibt spezielle Visa nur für die Hadsch. Ein solches Visum bekommt nur, wer als Teil einer Hadsch-Reisegruppe einreist. Für Muslime aus Deutschland ist es kein Problem, ein solches Visum zu bekommen. Doch Menschen in mehrheitlich muslimischen Ländern warten teilweise Jahrzehnte, bis sie an der Reihe sind. Für den Saudi-Arabien-Experten Sebastian Sohns ist es deshalb nur logisch, dass das saudische Königshaus diese Visa auch benutzt, um damit Politik zu machen.
Dass es in der Form passiert, dass man den Zugang zur Pilgerfahrt für bestimmte Bevölkerungsgruppen zeitweise reglementiert oder limitiert hat, zum Beispiel in Krisenzeiten mit Iran, ist es auch schon dazu gekommen, dass eben iranische Pilger kein Visum bekommen haben für die Hadsch. Beziehungsweise andersrum, um tatsächlich auch ein Zeichen des guten Willens zu versenden, sie trotzdem die Möglichkeit hatten, nach Saudi-Arabien zu fahren. Wenn man da sozusagen ins politische Extrem verfällt, dann kommt das natürlich bei vielen Pilgern weltweit auch nicht gut an, wenn Saudi-Arabien tatsächlich eben eine der 5 Säulen des Islams dafür nutzt, um eigene politische Ziele umzusetzen. Und dementsprechend ist das eine Gratwanderung, die Saudi-Arabien da immer vollziehen muss.
Auch Gülmeriem und Bayram reisen als Teil einer Gruppe nach Saudi-Arabien. Begleitet werden sie von einem Imam, einem Religionsgelehrten, der die heiligen Stätten in Mekka bereits 18 Mal besucht hat. Das gibt natürlich Sicherheit. Einige Regeln haben Gülmeriem und Bayram auch schon verinnerlicht.
Man sagt tatsächlich, wenn du deinen Schuh verloren hast, lauf weiter. Bleib nicht stehen und versuche, deinen Schuh zu holen. Lauf weiter, sonst kann es sein, dass man verletzt wird. Weil einfach eine Menschenmenge herkommt, die nicht kontrollierbar ist.
Für Gülmeriem ist diese Reise auch deshalb eine Herausforderung, weil sie seit der Corona-Pandemie größere Menschenansammlungen meidet. Sie hat das Bad in der Menge trainiert, am Samstag in der Stuttgarter Fußgängerzone. Und für den Fall, dass man sich in der Menschenmenge verliert, sind Gülmeriem und Bayram vorbereitet.
In der Regel hat man die Möglichkeit, mit dem Handy zu kommunizieren, aber der Imam, der hat uns da auch dementsprechend darin gepolt, dass er dann definitiv auch immer, sag ich mal, Checkpoints definiert, bevor wir jetzt von Punkt A nach Punkt B gehen oder uns jetzt beispielsweise bei der Kaaba aufhalten, dann sagt er, hey, hier diese Tür Nummer, sagen wir mal 15, da ist unser Beginn, wenn ihr irgendwie merkt, ich habe die Menschenmenge verloren, kommt hierher, das ist der sichere Hafen. Also es gibt immer einen Checkpoint, der dann fest definiert wird und dementsprechend weiß dann auch jeder Teilnehmer, der dann in seiner Gruppe ist, okay, wenn ich jemanden verliere, dann weiß ich, wo ich hinzugehen habe.
Das Gute ist, niemand muss sich ins Gedränge direkt vor der Kaaba begeben. Die Pilger können die Umrundungen der Kaaba auch auf einem der Balkone der großen Moschee vollziehen oder mit einem Golfauto. Gegen eine kleine Gebühr kann man sich um die Kaaba fahren lassen. Eine gute Lösung, um Energie zu sparen. Und die Gebete werden deshalb ja nicht schlechter. Die kleinen Golfautos, die die Pilger um die Kaaba herumfahren, sind ein winziger Baustein in einer immer größer werdenden Industrie rund um die Pilgerfahrt. Denn neben der großen spirituellen Bedeutung ist die Hadsch für Saudi-Arabien ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, sagt Saudi-Arabien-Experte Sebastian Sohns.
Die Hadsch zusammen mit der Umrah, also mit der kleinen Pilgerfahrt, ist die zweitwichtigste Einnahmequelle für Saudi-Arabien nach dem Ölgeschäft. Das sind etwa 12 bis 15 Milliarden US-Dollar pro Jahr, was man allein durch den Religionstourismus, wie es ja dann genannt wird, auch einnimmt. Und die Zahlen haben sich in den letzten Jahren nochmal deutlich gesteigert. Und es liegt auch daran, weil man einerseits ja quasi ein natürlicher Anziehungspunkt ist. Man muss dafür ja nicht mal werben, sondern man kann die Hadsch nutzen, um darüber hinaus Saudi-Arabien als Touristendestination noch bekannter zu machen.
Genau das ist auch das Ziel des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman, kurz MBS genannt. 2016 hat er Division 2030 verkündet, ein Modernisierungsprogramm für Saudi-Arabien. Ein Ziel der Vision ist es, Saudi-Arabien langfristig unabhängiger vom Öl zu machen. Eine wichtige Säule dafür ist der Tourismus.
Ich glaube, es ist für Saudi-Arabien schon auch wichtig, dass die Hadsch ein Geschäftsmodell ist und dass sie ein Business ist. Und um dieses Business so lukrativ wie möglich zu gestalten, braucht man auch die dementsprechenden Voraussetzungen. Und natürlich richtet sich die Hadsch an alle Menschen, an Reiche sowie für Arme. Und sicherlich ist das auch hier wieder eine Gratwanderung. Inwieweit kann Saudi-Arabien auch Menschen mit weniger Mitteln den Zugang gewährleisten? Gleichzeitig geht es aber auch darum, tatsächlich mit Luxus-Hadsch-Touristen Geld zu verdienen,
sagt Saudi-Arabien-Experte Sebastian Sohns. Und dieser Religionstourismus bringt wie an allen Wallfahrtsorten auch eine große Souvenirindustrie hervor, berichtet Ulrike Freitag vom Leibniz-Institut Vordere Orient in Berlin.
Das beliebteste Souvenir ist das Samsam-Wasser.
Samsam ist der Name des Brunnens in der großen Moschee in Mekka. Sein Wasser wird in Flaschen abgefüllt und verkauft.
Was eine immense Vermehrung durchlaufen hat, wenn man sich die Wasserknappheit in Saudi-Arabien anschaut. Wie das genau funktioniert, vermag ich nicht im Detail zu beschreiben. Es gibt aber natürlich auch jede Menge Läden mit Gebetsteppichen, mit Koranen, mit Untersetzern, mit Bildern der Kaaba. Also jede Menge Dinge, viele davon auch made in China, so wie das bei uns auch der Fall ist.
Freitag sagt aber auch, dass man das nicht so negativ sehen dürfe. Das Geschäft mit der Hadsch ist für sie nur eine logische Konsequenz aus der starken Anziehungskraft, die Mekka und Medina auf 1,4 Milliarden Muslime weltweit ausüben. Und außerdem auch gar nicht so neu.
Es war auch schon immer ein kommerzielles Unterfangen. Genau wie die Pilgerreisen ins Heilige Land nach Jerusalem im 19. Jahrhundert, wo dann auch sehr schnell die einheimische Bevölkerung begonnen hat, alle möglichen Andenken herzustellen und zu verkaufen. Das heißt, das ist sozusagen die logische Fortsetzung, was wir hier beobachten können.
Trotz aller Kritik am Geschäftsmodell Hadsch, für die allermeisten muslimischen Menschen ist die Möglichkeit, diese Reise zu machen, einmal im Leben ein absoluter spiritueller Höhepunkt und trotz aller Herausforderungen eine friedliche Zusammenkunft. Und eine Möglichkeit, einfach mal alles hinter sich zu lassen, sagt Gülmeriem.
Dort einfach mal kurz einen Moment innezuhalten und zu sagen, hey, ich stehe hier neben Menschen, ich weiß nicht, welchen Job sie haben, aber es interessiert mich auch nicht. Ich weiß nicht, welche Ideologie sie haben, aber das interessiert mich auch nicht. Ich weiß nicht, welche Nationalität, welche religiösen Hintergründe, welche beruflichen Hintergründe. Es ist mir alles egal. Ich bin hier nur für mich da. Ich habe eine Verantwortung mir gegenüber und Gott gegenüber. Und daher finde ich das eigentlich ganz wichtig, dass einfach mal alles auf der Welt egal ist. I surrender.
Für ein paar Tage spirituell einfach abtauchen, sich auf die eigenen Grundwerte und die der Religion besinnen, darum geht es bei der großen Pilgerreise Hadsch. Danach wollen sich Gülmeriem und Bayram noch ein paar Tage Auszeit nehmen, um die Erfahrungen der Hadsch ein bisschen sacken zu lassen, um dann gestärkt und mit guten Vorsätzen in ihren Alltag zurückzukehren.
Ich habe nur für mich jetzt in letzter Zeit bemerkt, dass durch den Alltagsstress man immer weniger Zeit hat für Spiritualität und ich möchte wieder in diesen Zustand zurückkommen, dass ich diese Spiritualität fest im Alltagsleben immer mit implementiere. Das ist auf jeden Fall ein großer Punkt.
Neben der Spiritualität im Alltag will Bayram aber auch ein Vorbild sein.
Ich möchte quasi auch nach außen hin den Islam so verkörpern, dass die Menschen oder dass egal wer, dass er dann sagt, ey, dieser Mensch ist ein guter Mensch, und ich möchte auch, dass diese Menschen dann, egal ob Muslim oder nicht Muslim, das gewissermaßen mit dem Islam auch verknüpfen. Das ist so was, das, was ich mir als persönliches Ziel setze.
Und Gülmeryem ergänzt:
Ich möchte die Person sein, die ich wirklich immer sein wollte und wo ich mich auch am meisten wohlfühle. Ich versuche es auch ohne die Hatsch immer so zu werden, wie ich es mir wünsche. Und dadurch habe ich das Gefühl, dass ich einfach mal wieder diesen Push bekomme, dass ich sage, okay, ich schaue, dass ich in diesen und jenen Bereichen mich einfach mehr weiterbilde und dass ich auch ein bisschen meinen religiösen Anker wieder festige.
In SWR Kultur Glauben hörten Sie eine Sendung von Sabine Brütting, Die Reise ihres Lebens, Vorbereitungen auf die Hatsch 2025. Redaktion Susanne Babila.